Als die Hungersnot in Ägypten begann, lebte Josef bereits 20 Jahre in Ägypten. Die Ägypter nannten ihn Zaphnat Peneach. Er bekam sofort einen anderen Namen, als ihn dann der Pharao zum mächtigsten Mann neben ihm erhoben hatte. Und der Pharao gab ihm auch eine Frau, eine Tochter eines Priesters. Und Josef wurde Vater. Er bekam zwei Söhne, Manasse und Ephraim. So versöhnte sich Josef ein bisschen mit seinem Schicksal. Und das zeigt sich besonders auch in der Namensgebung seiner Söhne. So lesen wir in der Bibel, Josef nannte den Erstgeborenen Manasse Vergessling. Denn er sagte, Gott hat mich all meine Sorge und mein ganzes Vaterhaus vergessen lassen. Und den zweiten Sohn nannte er Ephraim, Fruchtbringer. Denn er sagte, Gott hat mich fruchtbar werden lassen im Lande meines Elends. Und da hören wir doch heraus, dass das, dieses auch wenn er immer wieder mal jetzt im Haus Potiphars aufgestiegen ist, wenn er im Gefängnis aufgestiegen ist, das war das Land seines Elends. Das war nicht lustig für ihn. Doch ganz vergessen konnte und wollte er seine Familie nicht. Und wir beschäftigen uns heute mit der Begegnung mit seinen Brüdern, die er nun schon seit über 20 Jahren nicht mehr gesehen hatte. Die Hungersnot beschränkte sich nicht allein auf Ägypten. Sie erstreckte sich über die ganze damalig bekannte Welt und deshalb kamen Leute aus aller Welt nach Ägypten zu Josef, um Getreide zu kaufen, denn überall herrschte Hungersnot. So auch im Land Kanaan, wo Jakob mit seinen 11 Söhnen lebte. Und Jakob hörte, dass man in Ägypten Getreide kaufen konnte und sagte dann zu seinen Söhnen, was ich ja schon fast lustig finde, was steht ihr da und schaut einander an? Werdet bitte ein bisschen aktiv. Vom Anschauen bekommen ihr nichts zu essen, macht euch auf und geht nach Ägypten und kauft dort Getreide. Und so machten sich die 10 Brüder auf den Weg nach Ägypten. Benjamin, den Bruder Josefs, ließ Jakob nicht mit ihnen ziehen. Er hatte Angst, ihm könnte etwas zustoßen und unerträglich war für ihn die Vorstellung, seinen zweiten Sohn von Rahel auch noch zu verlieren. Er hatte nur 2 Söhne von Rahel, Josef und den Benjamin. Das war ja seine Lieblingsfrau, die seine große Liebe, kann man sagen, die Liebe seines Lebens. Und als die Brüder in Ägypten ankamen, begegneten sie Josef, ihrem Bruder. Offensichtlich beaufsichtigte er die Getreideausgabe und die Menschen erwiesen ihm die Ehre, indem sie sich vor ihm niederwarfen. Auch die Brüder Josefs warfen sich vor ihm nieder. Sie hatten keine Ahnung, dass dieser mächtige Mann ihr Bruder war. Wie hätten sie ihn auch erkennen sollen? Er war wie ein ägyptischer Edelmann gekleidet und geschminkt. Und sie dachten, falls er überhaupt noch leben würde, würde er irgendwo als Sklave arbeiten in Ägypten. Dass ihr Bruder nebst dem Pharao, der mächtigste Mann in Ägypten war, das hätten sie nie im Traum erwartet. Josef erkannte seine Brüder sofort. Und als sie vor ihm am Boden lagen, erinnerte er sich an seine Träume über die Garben, die Sonne, der Mond und die Sterne, die sich vor ihm verneigten. An die Träume, für die ihn seine Brüder noch mehr hassten und töten wollten. Josef ließ sich aber nichts anmerken und behandelte sie wie Fremde. Woher kommt ihr? Fragte er sie streng. Wir kommen aus dem Land Kanaan, antworteten sie, wir möchten Getreide kaufen. Josef sprach über einen Dolmetscher mit ihnen. Er trieb nun seine Brüder in die Enge. Sie wollen gar kein Getreide kaufen, sagt er. Das sei nur eine Tarnung. In Wirklichkeit seien sie Spione, behauptet er. Sie würden das Land erkunden und sehen, wo man gut einfallen kann. Dann würden sie zurückgehen und dann mit einer Armee das Land erobern wollen. Die Brüder wehrten sich. Wir alle sind Söhne eines Vaters, ehrliche Leute. Ehrliche Leute. Wir sind keine Spione. Josef ließ nicht locker. Er unterstellt ihnen, sie würden lügen, sie seien Spione. Nein, erwiderten sie, sie seien bestimmt keine Spione. Sie gehörten alle zu einer Familie. Wir sind 12 Brüder, deine ergebenen Diener, Söhne eines Mannes im Land Kanaan. Der Jüngste blieb bei unserem Vater und einer ist tot. Josef musste ein Stich durchs Herz gegangen sein, als er das hörte. Einer ist tot. Wenn sie wüssten, wer vor ihnen steht. Doch Josef ließ sich nichts anmerken. Unbeirrt beschuldigte er sie: Ich bleibe dabei, ihr seid Spione. Er verlangte, dass sie ihm beweisen, dass sie die Wahrheit sagten, und zwar indem sie den jüngsten Brüder hierher holen. Einer soll den kleinen Bruder holen, die anderen sollen hier warten. Und er ließ sie zunächst für 3 Tage einsperren. Und am 3. Tag machte er ihnen für die Brüder einen besseren Vorschlag. Er signalisierte ihnen sogar, dass er beabsichtigte, gerecht zu handeln, denn er meinte: Tut, was ich euch sage, dann bleibt ihr am Leben, auch ich ehre Gott. Jetzt hat er ihnen doch ein schönes Signal geschickt. Er ehrt Gott. Das hätte die Brüder aufhorchen lassen können. Doch sie waren mit ihrer Situation so beschäftigt, dass sie diese Äußerung wohl kaum als eine ernstzunehmende Gottesfurcht betrachteten. Josef verlangt jetzt, dass einer der Brüder in Ägypten sozusagen als Pfand im Gefängnis bleiben musste. Die restlichen 9 Brüder sollen zurückreisen, um den jüngsten Bruder zu holen. Aber schafft mir euren jüngsten Bruder her, dann will ich euch glauben und ihr müsst nicht sterben. Die Brüder willigten ein. Ehrlich gesagt blieb ihnen ja gar nichts anderes übrig. Sie waren richtig aufgewühlt, denn sie befürchteten, dass sie von ihrer Vergangenheit nun eingeholt würden. Sie sagten zueinander: Das ist die Strafe für das, was wir unserem Bruder angetan haben. Seine Todesangst ließ uns ungerührt. Er flehte uns um Erbarmen an, aber wir hörten nicht darauf. Dafür müssen wir nun selbst solche Angst ausstehen. Sie sahen in dem, was ihnen nun geschah, eine Strafe Gottes. Und Ruben, der damals Josef beschützen und retten wollte, sagte: Ihr wolltet ja nicht hören, als ich zu euch sagte, vergreift euch nicht an dem Jungen. Jetzt werden wir für seinen Tod zur Rechenschaft gezogen. Vermutlich war Josef bis zu diesem Zeitpunkt bei den Brüdern kein Thema gewesen. Sie werden nicht darüber gesprochen haben. Es war einfach ein dunkles Familiengeheimnis, das man mit sich trug. Sie verdrängten ihre schreckliche Tat, doch vergessen konnte sie keiner. Jetzt, wo sie unter Druck geraten waren, kommt diese schwere Schuld plötzlich hoch. Das ist heute nicht anders. Wir können Schuld verbergen und verdrängen. Wir können uns mit unserer Schuld arrangieren. Es lassen sich scheinbar gute Rechtfertigungen finden. Was kann ich dafür, dass ich untreu geworden bin? Wäre meine Frau oder mein Mann netter mit mir gewesen, hätte ich das nie getan. Wir wälzen unsere Schuld gerne auf andere ab. Schuld sind immer die anderen. Und rechtfertigen damit unsere Sünde. Und wenn es um Verdrängung der Schuld geht, sind wir Menschen unglaublich kreativ. Doch früher oder später wird die Schuld sich bei uns melden. Egal wie gut wir sie weg erklärt hatten, irgendwann wird sie, mag sie noch so tief vergraben sein, hochgespült. Irgendwann. Bis die Brüder nach Ägypten kamen, schienen sie ihr Leben im Griff zu haben. Es schien, als hätten sie so diese Untat verarbeitet. Doch jetzt wird ihnen klar, dass sie für ihre schreckliche Tat an ihrem Bruder bezahlen müssen. Auch der König David versuchte, seine Schuld zu verdrängen. Er wollte seinen Ehebruch und den Mord an dem Mann von Bathseba verdrängen, aber auf Dauer war ihm das nicht gelungen. In einem Psalm spricht er über diese schreckliche Zeit. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Verdrängte Schuld kann uns manchmal sogar krank machen. Es ist ein großer Irrtum, wenn wir meinen, wir könnten die Schuld erfolgreich beseitigen, indem wir sie verdrängen. Die Schuld wird sich früh oder später melden, auf irgendwelchen Wegen. Gott ist nämlich nicht vergesslich. Als Kain Abel ermordete, sagte Gott zu Kain: Hörst du nicht, wie das Blut deines Bruders von der Erde zu mir schreit? Vor Menschen können wir Schuld verbergen, aber nicht vor Gott. Spätestens dann, wenn wir vor dem Richterstuhl Gottes stehen, wird unsere Schuld ans Licht kommen. Johannes sah das in einer Vision. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom kleinsten bis zum größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte, und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Spätestens dann wird niemand mehr seine Schuld verbergen können. Und seit Jesus in diese Welt kam, gibt es für jeden von uns die tolle Möglichkeit, unsere Schuld loszuwerden, nicht zu verdrängen, sondern sie loszuwerden. Das ist ein großer Unterschied. Seit diesem Zeitpunkt gibt es die Möglichkeit, dass wir mit diesem Gericht, das hier Johannes in einer Vision sah, gar nichts mehr zu tun haben. Wir werden diesem Gericht entgehen. Jesus sagt das so: Wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Es ist etwas Fundamentales verändert worden. Die ganze Schuld ist geklärt worden. Diesen Glauben an Jesus können wir in einem Gebet zum Ausdruck bringen. Und dann bekommen wir das ewige Leben. Und dann ist unsere Schuld abgeladen, nicht verdrängt. Doch selbst wenn wir das ewige Leben haben, können wir uns noch versündigen. Und dann macht uns Jesus ein wunderbares Angebot, das Johannes in seinem Brief beschreibt: Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Was für ein Angebot. Und wenn du eine Schuld hast, die du versteckst oder verdrängst, dann lass sie hochkommen. Vielleicht hast du schon 20 Jahre nicht mehr darüber gesprochen, aber du weißt, es ist irgendwo in mir drin, nagt das immer noch. Lass sie hochkommen. Bring sie zu Gott. Lass dich davon befreien. Lass dir die Schuld abnehmen. Das ist ein großes Privileg. Denn nicht vergebene Schuld wird dich zerfressen. Und David jubelte, als er endlich seine Schuld los wurde. Freuen dürfen sich alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Verfehlungen zugedeckt hat. Das ist die große Freude, die er erlebt hat, und die will er jetzt allen kundtun. Es ist eine Riesenfreude, wenn das geschehen darf, dass ich Schuld wirklich los werde und sie nicht mehr verstecken und verdrängen muss. Nun, die Brüder von Josef hatten ihre Schuld verdrängt und jetzt meldet sie sich mit voller Wucht zurück. Als Josef hörte, wie sie über diese Tat sprachen, wandte er sich von ihnen ab und er weinte. Und als er sich wieder gefasst hatte, ließ er Simeon vor ihren Augen festnehmen und die Brüder machten sich auf den Weg zurück nach Kanaan. Als unterwegs einer der Brüder seinen Getreidesack öffnete, lag das ganze Geld, das sie bezahlt haben, oben wieder im Sack drin, dass sie eigentlich hätten bezahlen müssen. Und sie waren schockiert, als sie das sahen. Und niedergeschlagen sagten sie: Warum hat Gott uns das angetan? Gute Frage, ja. Vorher hatten sie sie beantwortet. Die Vergangenheit hatte sie eingeholt. Nun zurück bei ihrem Vater erzählen sie alles, was in Ägypten geschah. Sie berichteten Jakob, was dieser mächtige Herrscher von Ägypten verlangte. Sie müssten jetzt gleich nochmals mit Benjamin dorthin reisen, um Simeon zu befreien. Doch Jakob weigerte sich, Benjamin mitziehen zu lassen. Er warf seinen Söhnen vor, warum sie überhaupt diesem mächtigen Mann in Ägypten erzählt hätten, dass sie noch einen Bruder hätten. Das wäre ja vollkommen blöd, sowas zu tun. Die Brüder verteidigten sich und sagten, der hat uns so unter Druck gesetzt, uns blieb gar nichts anderes übrig. Nun, jedenfalls blieben sie in Kanaan und ließen Simeon in Ägypten. Doch als die Vorräte langsam aufgebraucht waren und die Hungersnot anhielt, forderte Jakob seine Söhne auf, sie sollen nochmals nach Ägypten reisen, um Getreide zu kaufen. Seine Söhne weigerten sich. Sie würden nur nach Ägypten reisen, wenn Jakob Benjamin mitreisen ließe, ansonsten könnten sie gerade auch hier sterben. Nach langem Hin und Her ließ Jakob seine Söhne ziehen mit Benjamin. Und er sagte zum Abschied, ich bete zu Gott, dem Gewaltigen, dass der Ägypter, da wusste er noch nicht, dass der Ägypter sein Lieblingssohn war, dass der Ägypter Erbarmen mit euch hat und Benjamin, euren anderen Bruder, wieder mit euch heimkehren lässt, muss ich denn alle meine Kinder verlieren? In Ägypten angekommen, führte man die Brüder ins Haus Josefs und sie befürchteten das Schlimmste. Sie sagten zueinander, das ist wegen des Geldes, das wieder in unseren Säcke geraten ist. Die Ägypter werden über uns herfallen und uns unsere Esel wegnehmen und uns zu Sklaven machen. Doch als Josef erschien, redete er freundlich mit ihnen. Er erkundigte sich nach dem Ergehen seines Vaters und was ihn vor allem interessierte, ob er noch lebt. Und dann sah er seinen kleinen Bruder Benjamin und er sagte ihm, Gott segne dich, mein Sohn. Wir hätten sie auch aufhorchen können, oder? Gott segne dich, mein Sohn. Und Josef konnte seine Fassung nicht mehr wahren. Er lief schnell hinaus. Er war den Tränen nahe. So sehr bewegte ihn das Wiedersehen mit seinem Bruder. Er eilte in sein Privatzimmer, um sich dort auszuweinen. Dieser mächtige Mann. Wo man denkt, er hätte sich jetzt daran gewöhnt, dass er in Ägypten lebt. Und als er sich wieder gefasst hatte, wusch er sein Gesicht, damit man nicht erkennen konnte, dass er geweint hatte. Und er ging dann zurück zu seinen Brüdern, er lud sie zum Essen ein. Und die Brüder staunten nicht schlecht, als sie sich ihrem Alter entsprechend der Reihe nach hinsetzen mussten. Und noch etwas Sonderbares stellten sie fest, als das Essen serviert wurde, erhielt Benjamin fünfmal so viel wie die anderen Brüder. Nicht zweimal, fünfmal. Fünf Bulle, fünf Schnitzel, fünfmal so viel Fritten, fünfmal mehr, stellt euch das mal vor. Und während dem Essen entspannte sich die Stimmung. Sie tranken mit Josef Wein, bis sie in ausgelassener Stimmung waren. Aber das war nicht das Happy End der Geschichte. Josef hatte noch eine letzte Lektion bereit. Er ließ das Geld für das Getreide erneut in die Säcke legen. Zusätzlich ließ er in den Sack von Benjamin seinen silbernen Becher hineinlegen. So zogen die Brüder los, glücklich, dass sich diese Geschichte doch noch zu einem guten Ende fügte. Doch die Freude war von kurzer Dauer. Der Haushalter Josefs eilte den Brüdern nach, sagte ihnen, der silberne Becher seines Herrn sei abhanden gekommen und einer von ihnen hätte ihn bestimmt gestohlen. Die Brüder wehrten sich. Nie, nie würden sie so etwas tun. Nie kämen sie auf die Idee, dem mächtigen Mann hier etwas zu stehlen. Und ihre Unschuld geben sie Nachdruck, indem sie sagen, wenn sich der Becher bei einem von uns finden soll, der Betreffende soll sterben. Wir anderen sollen deine Sklaven sein. Das dauerte nicht lange, bis der Becher im Getreidesack von Benjamin gefunden wurde. Nun waren sie außer sich. Das war der super, super, super GAU schlechthin. Schlimmer hätte es überhaupt nicht kommen können. Die Brüder zerrissen entsetzt ihre Kleider, beluden ihre Esel und kehrten allesamt in die Stadt zurück. Jetzt würde auch noch Benjamin getötet werden. Was für eine Katastrophe. Und zurück bei Josef ergriff Juda das Wort und sagte zu Josef, was sollen wir sagen, Herr? Womit können wir uns rechtfertigen? Gott hat unsere Schuld ans Licht gebracht. Wir alle sind jetzt deine Sklaven, genau wie der, bei dem sich der Becher gefunden hat. Mit dieser Schuld, die Gott ans Licht gebracht hatte, muss er die Schuld gemeint haben, die sie durch die schreckliche Tat an Josef auf sich geladen hatten. Er spricht ja da im Plural, wir haben das getan. Und diesmal richten sich die Brüder nicht gegen Benjamin, diesen Lieblingssohn ihres Vaters, sondern sie solidarisieren sich mit ihm. Ganz anders als damals bei Josef, den sie töten wollten. Wir haben nämlich die gleiche Situation. Wir haben einen bevorzugten kleinen Sohn, der vom Vater bevorzugt wurde. Und jetzt hätten sie ihn ja auch entsorgen können. Josef wollte die Brüder aber nicht versklaven, er wollte nur seinen kleinen Bruder Benjamin behalten, das gab er wenigstens vor und er antwortete Juda, so ungerecht werde ich nicht behandeln, der, bei dem der Becher gefunden wurde, soll mein Sklave sein. Ihr anderen könnt in Frieden zu eurem Vater heimkehren. Nein, wie sollten sie ohne Benjamin in Frieden zu ihrem Vater zurückkehren? Das war unmöglich. Und Juda versuchte, ihn umzustimmen. Übrigens war Juda auch der Wortführer, als es darum ging, Josef zu töten. Er war der, der sagte, komm, lass ihn uns töten. Was für eine Wandlung hat dieser Mann vollzogen? Jetzt kämpft er um seinen kleinen Bruder und für seinen Vater. Er erzählt Josef, dass sein Vater immer noch darunter leide, dass der erste Sohn seiner liebsten Frau von einem Tier zerrissen worden sei. Das war ja das, was sie ihrem Vater erzählten. Wenn er nun Benjamin, den zweiten Sohn dieser Frau, auch noch verlieren würde, dann würde das seinen Vater vollends zerbrechen. Das würde ihm das Herz total brechen. Und schlussendlich flehte Juda darum, dass er den Platz Benjamins einnehmen dürfte. Erlaube mir, Herr, dass ich anstelle des Jungen hier bleibe und dein Sklave werde. Ihn aber lass mit den anderen heimkehren. Was für eine Wandlung hat dieser Juda in diesen 20 Jahren oder über 20 Jahren gemacht. Und vielleicht fragen sich die einen schon länger, warum Josef seine Brüder dermaßen in die Enge getrieben hatte. Wenige von uns können sich die Ängste vorstellen, die diese Brüder durchmachen mussten. Wechselbäder der Gefühle. Von jetzt sterben wir dann gleich bis, ah, super, ist gut gelaufen. Auf und ab und auf und ab. Und das über Monate. Wollte sich Josef an seinen Brüdern rächen? Warum hatte er sich ihnen nicht einfach zu erkennen gegeben? Dann hätte doch, das hätte doch alles vereinfacht. Vielleicht spielte der Gedanke, dass er seinen Brüdern zeigen wollte, was er selbst durchmachte, auch eine gewisse Rolle. Doch denke ich nicht, dass Rache und Strafe das Hauptmotiv von Josef waren. Vielmehr gehe ich davon aus, dass Josef wissen wollte, ob sich seine Brüder geändert hatten. Sein kleiner Bruder wurde von ihrem Vater genauso bevorzugt wie er damals. Und diese besondere Stellung Benjamins, um sie hervorzuheben, bevorzugte Josef Benjamin vor ihren Augen noch einmal, indem er ihm das Fünffache an Essen gab. Wie werden die Brüder darauf reagieren? Werden sie Benjamin auch opfern, so wie sie es bei Josef getan hatten? Es wäre doch eine gute Gelegenheit gewesen, diesen verwöhnten und bevorzugten Bruder loszuwerden. Sie hätten nur zurückreisen müssen und sagen, Vater, es tut uns leid, dieser mächtige Mann in Ägypten hat Benjamin behalten. Wir konnten nichts machen. Sicher, Josef wollte seinen Brüdern eine Lektion erteilen. Die hatten sie auch wirklich verdient. Aber er wollte vor allem sehen, wie ihre Einstellung heute ist. Er wollte sehen, ob sie immer noch so hasserfüllt und böse reagieren. Oder ob es sich etwas verändert hat. Und wir wissen doch selber, erst wenn wir unter Druck stehen, erkennen wir, was in uns steckt. Dann, wenn wir einer unangenehmen und schrecklichen Situation nicht ausweichen können, zeigen wir unser wahres Gesicht. Und ich bin überzeugt, und ich habe einige Beispiele auch in meinem Leben, dass Gott in unserem Leben manchmal ähnlich handelt. Er möchte wissen, ob das, was wir immer so nett und fromm daherreden, tatsächlich unserer Überzeugung entspricht. Ob wir nur vom Sprechen reden oder ob wir auch vom Leben. In den Sprüchen heißt es, für Gold und Silber gibt es Tiegel und Ofen, aber das Herz eines Menschen prüft der Herr. Im Psalm 66 lesen wir auch davon, dass schwierige Situationen so verstanden werden können, dass sie uns die Gelegenheit bieten, dass wir unser Vertrauen in Gott beweisen können. Es steht dort, ja Gott, du hast uns Prüfungen ausgesetzt, du hast uns geläutert wie Silber im Schmelzofen, du hast uns ins Fangnetz geraten lassen, hast drückende Lasten auf unseren Rücken gelegt, du hast nichtswürdige Menschen über uns hinwegtrampeln lassen wie über besiegte Feinde, ins Feuer sind wir geraten, ins Wasser ebenso, aber du hast uns herausgeführt und mit Überfluss beschenken. Unser Glaube wird dann geprüft, wenn nicht alles rund läuft, nicht wenn alles gut geht, nicht wenn wir 20 Wunder erleben am Tag. Geprüft wird er, wenn es nicht gut läuft. Und der Glaube wird dort geprüft, wo wir einen Vorteil nutzen könnten, wenn wir es mit der Treue zu Gott nicht so ernst nehmen würden. Es ist ja nur dieses eine Mal, eine kleine Notlüge, eine kleine Untreue. Was ist das schon? Jesus sagt, wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Gott schenkt uns oft Gelegenheit, dass wir uns bewähren können. So wie sich die Brüder von Josef bewähren konnten. Denn dieses Mal hatten sie ihren vom Vater bevorzugten Sohn in Schutz genommen. Josef erzählte vor vielen Jahren den Brüdern von seinen Träumen. Wir banden Garben mitten auf dem Fels. Meine Garbe richtete sich auf und blieb auch stehen. Eure Garben umringten sie und neigten sich tief von meiner Garbe. Das trieb seine Brüder zur Weißglut, dieser verwöhnte kleine Bruder. Und nun, als sich seine Brüder Jahre später vor ihm verneigten, dachte er an seinen Traum. Das musste seine Erfüllung sein. Und das bestärkte ihn innerlich, dass Gott über all die Jahre die Übersicht nie verloren hatte. dass alles durch die ganze Zeit, durch alle Hochs und alle Tiefs hindurch, er von Gott getragen war, dass Gott nie, nicht ein einziges Mal die Übersicht verloren hatte. Und manchmal kann es Jahre, manchmal sogar ein ganzes Leben dauern, bis wir das sehen, was Gott uns versprochen hat. Doch eines dürfen wir wissen, Gott wird seinen Plan immer ausführen und er wird seine Versprechungen immer erfüllen. Ob wir das jetzt verstehen oder prognostizieren können, wie er das machen wird, er wird es machen. Im Hebräer lesen wir, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken für dieses Beispiel, dieser Geschichte, was wirklich geschah damals in Ägypten und wie Josef erleben durfte, dass du die Übersicht behalten hast. Über die ganze Zeit, er hat bestimmt schwierige Jahre gehabt. Er wird oft geweint haben. Aber du hast die Übersicht nie verloren. Und so ist es auch in unserem Leben. Und du hast auch Erbarmen gezeigt mit den Brüdern, die sich so schwer verschuldeten an ihrem Bruder. Du hast uns gezeigt in diesem Beispiel, dass man Schuld nicht verbergen kann. Irgendwann wird sie hochgespült. Manchmal mit unglaublicher Wucht. Und wir sind dir dankbar, dass wir mit unserer Schuld zu dir kommen können. Mag sie noch so schlimm sein, noch so vergraben. Und es würde mich und vor allem dich freuen, wenn Schuld vorhanden ist bei uns, wenn sie heute ans Licht kommt und wenn sie nicht mehr verdrängt wird, sondern wenn sie vergeben wird. Das ist ein großes Geschenk, das du uns gemacht hast, Herr Jesus, indem dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Und wir danken dir dafür und beten dich an. Amen.